Erzählturbine.
Ein Geschichten-Podcast.
Mit David.
Und mit Pete.
Warum schreist du so? Hallo zusammen.
Hallo zusammen, weiß ich auch nicht.
An alle anderen, die mich gerade nicht angeschrien haben. Okay, ich werde gerade angeschrien, ich weiß nicht warum. Der mich anschreiende weiß auch nicht warum. Das ist eine denkbar ungünstige Ausgangssituation, wenn man angeschrien wird. Also einer der Beteiligten am Anschreien sollte wissen, warum geschrien wird.
Aber meinst du, es gibt die Situation, dass der Angeschriene weiß, warum er angeschrien wird, aber der Anschreiende nicht weiß, warum er anschreit?
Kann ich mir vorstellen, ja.
Okay.
Also kann ich dir jetzt direkt ein plausibles Szenario dafür nennen? Nein, aber ja, kann ich mir schon.
Okay, na gut.
Also vielleicht so präventives Anschreien.
Aber dann hat ja der Anschreiende schon auch einen Grund.
Nee, so einfach so, du kommst halt rein und einfach mal, du weißt gar nicht warum, aber du fängst schon mal an zu schreien, weil irgendwas, er wird schon einen Grund haben.
Ach so, und nur der Angeschriene weiß, was er wirklich ausgefressen hat. Ja, okay. Ja.
Naja, und ob überhaupt was ausgefressen worden ist. Eltern machen das oder haben das früher gerne gemacht. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. In vergangenen Generationen war das mal so eine ganz übliche.
Ja, aber du bist doch älter. Kommst du mal rein und sagst so, hier, Kind. Ah!
Ja, wir machen sowas. Was machst du nicht mehr? Nein, jetzt macht man gar nichts mehr. Jetzt wirst du höchst vom Kind angeschrien.
Okay.
Eltern, nee, das mit der macht das. Regeln gibt es nicht mehr. Kinder dürfen alles, was sie wollen. Deswegen sind ja auch die Generationen jetzt alle verweichlicht und
degeneriert und so, genau. Wo kommt man da hin, wenn ein zweijähriges
richtig,
Kind
ja, wollen
nicht,
alle nicht mehr arbeiten.
Wo kommt man da hin, wenn so ein zweijähriges Kind nicht barfuß durch den Schnee zur Arbeit läuft?
Ja, richtig. Vor allem das mit dem Arbeiten.
Ja.
Das ist ganz wichtig für so Zweijährige. Das bildet auch den Charakter, den alle verweichlicht.
Genau.
Die ganzen was auch immer für. Was für eine Generation ist jetzt Alpha, ne? Alpha sind jetzt so die 16-Jährigen und so.
Ja, genau, aber was jetzt so Einjährige sind, weiß ich gar nicht. Sind die auch noch Alpha oder sind die schon wieder was Neues, was noch keinen Namen hat?
Nee, ich glaube, die sind jetzt eine andere. Ich glaube, die sind jetzt was Neues. Aber trotzdem alle verweichlicht. Also eigentlich alle, die nicht jetzt bald in Rente gehen, sind komplett verweichlicht.
Es hat mit Generation, der Verfall hat mit Generation Z angefangen, ne? Es hat sich dann quasi schon ins unfassbare Extrem gesteigert.
Nein.
Wieso Z? Hä? Z ist doch nach
da bist du sehr.
Z ist doch nach Boomer.
Ja, du bist jetzt so voll aus der Millennial-Perspektive.
Ja. Nein, also Boomer sind so verweichelt.
Dann kommen die Millennial. Dann. Nein. Boomer sind nicht. Also alle. Also du sagst ja ab Z. Z sind die, die nach Millennials kommen. Das sind so.
Ach so,
die
nee.
20-Jährigen.
Ich meinte die Generation vor Millennial. Also unsere Eltern.
X. Ja, X.
Ja, also mit X hat der Verfall angefangen. So. Und bei Millennial war er schon. Also
meine Eltern sind, glaube ich, Boomer. Unsere Eltern sind Boomer. Nee.
Ja, doch.
Also Jahrgänge X ist 65 bis 80. Und Boomer sind dann bis 65.
Ja, dann ist meine Mutter ganz knapp X und mein Vater ist Boomer.
Meine Eltern sind Boomer. Dann hast du halt Generation Y, also Millennials, sind halt 80 bis 95, 99 und dann hast du halt die Gen Z.
Ja, und bei Millennials war ja schon alles vorbei, ne? Und danach muss es ja, also kann es gar nicht mehr schlechter werden, weil da war ja alles schon vorbei.
Alpha ist bis 25, ja, also alle Boomer waren halt die letzten, die noch irgendwie was gerissen haben. Alle anderen sind weich, soft.
Ja, kann weg.
Ja, verweichlicht, so all dieses. Aber witzigerweise ist, dass auch so alle Generationen auch dann trotzdem immer auf die Jüngeren mit draufhauen.
Ja, das mache ich noch nicht, tatsächlich nicht. Ich sage noch, wenn ich habe ja sehr, sehr viele, sehr alte Kollegen und tatsächlich habe ich sogar noch einen Kollegen, der müsste vor Boomer-Generation sein. Warum der mit 72 noch arbeitet, das schließt sich
mir
nicht.
Kann das sein?
Man darf ja jetzt länger arbeiten.
Ja,
als
weil man,
Alter.
Hallo. Man arbeitet, bis man tot umfällt. Ja, aber wenn der vor Boomer ist, dann kann der, das ist ja relativ neu mit dem länger arbeiten.
Ja, aber der macht das, naja, es sei denn natürlich, du hast so einen Job, dass du so eine exotische
Boomer
Sache.
Boomer sind ja irgendwie ab 1950.
Nein, ab 60. Schlagen Sie das bitte nach.
46 bis 64, ja. 64 ist der letzte Boomer-Jahrgang.
Ah, 46? Ah, okay, dann ist der auch einfach Boomer, okay.
Ja. Genau, und wenn du sagst, er ist vor Boomer-Generation, dann müsste er 1945 geboren sein.
Ja, dann, na gut, wie alt wäre er dann jetzt? Dann wäre er 90, okay, oder so. Habe ich richtig gerechnet?
80.
Ja, nee.
80.
Ist 72.
Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als in dem Alter noch arbeiten zu müssen.
Der will also, das. Also weißt
du, und jetzt kommen dann irgendwie so alle möglichen, ja, gut, dann tut mir leid.
Ja, denkst du denn in deiner täglichen Erwerbstätigkeit weißt du, wenn du jetzt, nicht auch mal ans Bruttosozialprodukt und an Deutschland? Herrgott.
Also ständig und trotzdem hätte ich halt Besseres mit meinem Leben zu tun als das. Und klar, jetzt gibt es irgendwie irgendwelche Menschen, die halt so Berufe, weißt du, wenn du jetzt das, was wir jetzt machen, hauptberuflich machen, das sind so Podcasten zum Beispiel, oder du bist, weiß nicht, Musiker, ne, Rockstar, dies, das, ne? Also eigentlich dann so Jobs, die halt keine so richtigen Jobs sind.
Menschenrechtsbotschafter.
Dass du dann irgendwie über die Rente, klingt voll anstrengend.
Nelson Mandela hat auch bis ins hohe Alter von irgendwie knapp 90 als solches gearbeitet.
Ja, aber jetzt ist das auch ein Mensch mit einer sehr großen Vision, so weiter. Das würde ihm jetzt, glaube ich, dann nicht so stehen, wenn er dann sagt so, ja, okay, ich habe jetzt hier mein Land befreit, war dann ziemlich lange Präsident und jetzt, weiß nicht, zocke ich League of Legends. In meiner Rente.
Also Nelson Mandela ist jetzt ein scheiß Beispiel, der war eh schon sympathisch, aber das würde ihn noch sympathischer machen.
Und das sind halt, das meine ich ja, das sind dann so Berufe, die du dann machst, die sind halt eher dann eine Berufung und die machst du dann halt wirklich bis zum Ende. Aber jetzt unterstelle ich halt deinem 72-jährigen Kollegen, den du hast, der macht halt irgendwie, weiß nicht,
Nutzerrechte Verwaltung. In der
Buchhaltung. Ja, cool. Ja, das ist genau der Job, den. Und weißt du, ich sehe mich bis 72 oder länger arbeiten, wenn der Beruf, den ich ausübe, halt extrem identitätsstiftend für mich wäre. Und da sehe ich dann eben so, ne, alle möglichen selbstständigen Berufe, kreative Berufe, wo du dich dann auch sehr viel selbst verwirklichen kannst. Wird's sogar bei allen möglichen medizinischen und Hilfsberufen sehen, wo du was wirklich Nützliches machst. Nutzerrechteverwaltung fällt nicht da rein.
Für mich auch nicht, absolut.
Gar nicht. Null. Also gar nicht. Ja, und ich meine, ich mache keine Nutzerrechteverwaltung, aber bin jetzt beruflich dann schon eher bei Nutzerrechteverwaltung als bei Befreier einer Nation, um bei Nelson Mandela zu bleiben. Weil wir diese zwei Extremen da sehen. Und kann dir sagen, dass 0% meiner Identität durch meinen Beruf gestiftet ist. Also wenn, ne, wenn ich das morgen nicht mehr machen würde, würde nichts fehlen. Also Geld würde fehlen. Das würde fehlen.
Ja, aber das ist ja, und das ist ja auch, dann siehst du, das ist so was Verweichlichtes, was es bei dem Boomer nicht gegeben hätte, ja? Du machst das jetzt also nur fürs Geld. Und wenn dir jemand Geld fürs Nichtstun gibt, dann machst du auch nichts, richtig?
Ja klar, das wäre auch voll smart. Also das nicht zu tun wäre dumm.
Don't talk to me, talk to the boomers.
Ja, ja, okay, ja. Deswegen wirken die teilweise, als wären die 1945 oder früher geboren, obwohl die erst 70 sind. Ja, auf jeden Fall würde ich fürs Nichtstun Geld nehmen.
Ja, ja, genau. Und würde, ja, ich, und jeder, also ich möchte Menschen, die sagen, also wenn jemand den Deal machen sollte, hallo du, hier ist die Kohle, die du zum Leben brauchst.
Ja.
Und dafür machst du nie wieder einen Finger krumm. Die Leute, die dann eingehen und so und instant sterben, ne? Solche Geschichten kennst du bestimmt auch irgendwie, dass so 50-jährige Vorstandsvorsitzende, ja, die auf einmal nichts mehr zu tun haben, aber finanziell komplett ausgesorgt haben, sofort gestorben sind, nachdem sie ihres Jobtitels ledig waren. Was ist denn mit euch falsch, Leute? Was ist denn mit euch kaputt?
Ja, ich meine, wenn du sagst, du kriegst das Geld, was du zum Leben brauchst und dann arbeitest du halt nie wieder, da wäre jetzt die Frage, was wir als für zum Leben brauchen definieren.
Einfach das, was du zuletzt verdient hast.
Ob ich das dann mache oder nicht.
Also wir sagen jetzt hier.
Ja, ne, okay, ja, okay, ja.
Hier, Pete, ne, du, deine 3,50 Mark, die du verdienst, die kriegst du jetzt und dafür machst du diesen Job nicht mehr.
Ja.
Wenn du nicht einsteckst, ohne nachzudenken, würde ich dich hauen.
Ich meine, wenn jetzt die Prämisse wäre, ich darf auch keinen anderen Job noch machen, dann würde ich halt überlegen, weil jetzt die Frage ist, habe ich so viel Einkommen, wie ich halt haben möchte vielleicht. Ne? Also vielleicht gibt es ja noch Chancen, mehr Einkommen zu haben und vielleicht möchte man das ja aus irgendwelchen Gründen, weil man sich auch mal einen Döner kaufen möchte und da brauchst du 4,50 für.
Ja.
Aber auch, ne, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, so, hör mal, ab heute machst du halt nicht mehr das, was du bisher machst, hier in deinem Büro, in deinem Kämmerlein, sondern, also du guckst dir nicht mehr Excel-Tabelle A an, sondern du guckst dir jetzt Excel-Tabelle B an. Und ich halt sage, ja gut, dann mache ich halt das.
Ah, ist halt ja. So.
Würde nichts ändern. Weißt ja, du, was ich meine?
Ja, also ich weiß, so was dieses, du meinst, da wäre ich aber nicht sofort dabei. Also da würde ich mir schon erst anhören, was genau und so.
Okay.
Ja, weil ich meinen Job
also
mag.
Also es muss, klar, ne, ich würde jetzt nicht was Anstrengenderes machen. Achso, ja, ich mag den auch, aber jetzt nicht wegen der Inhalte. Also klar muss es ein anstrengungsmäßig äquivalenter Job sein. Das wäre jetzt irgendwie ein schlechter Tausch für mich, wenn ich sage, du machst nicht mehr das, was du jetzt machst, sondern dafür machst du irgendwas physisch Anstrengendes und bist 8 Stunden am Tag im Regen. Oh, ja, nee.
Aber also wenn mir jetzt einer sagen würde, pass auf, also, du hörst jetzt auf, das zu tun, was du jetzt tust, wo ich halt einen gewissen Gestaltungsspielraum habe, ja. Wo ich auch...
Und dann machst du Nutzerrechteverwaltung.
Fordern ist, genau, und dafür machst du Nutzerrechteverwaltung oder du tippst den ganzen Tag Papiertexte ab oder so. Ich glaube, da wäre ich nicht dabei.
Ja, ja. Ne, okay, ich schon. Also bin ich völlig schmerzfrei. Und ja, das...
Also ich hätte da Schmerzen, die könnte man mir aber dann natürlich abkaufen.
Ja gut, ne, aber auch fürs Gleiche, so, ne, meine Idee ist halt einfach, da, ich bin angestellt von Konzern X, dem stelle ich 7,8 Stunden im Durchschnitt pro Tag meiner Arbeitszeit zur Verfügung und was ich halt in dieser Zeit machen soll, das überlasse ich denen. Das ist mir egal, es gibt Aufgaben, die machen mir halt irgendwie mehr Spaß, es gibt Aufgaben, die weniger Spaß, aber jetzt so im Großen und Ganzen, ja, wenn jetzt jemand sagen würde, tipp die ganze Zeit Texte ab, ne, also wirklich, du musst die ganze Zeit nonstop tippen, wäre das halt nervig, weil das ja so Akkordarbeit wäre, die du halt die ganze Zeit machst und nicht, ne, so typische, wir hängen 2 Stunden im Teams-Call rum Arbeit, was ja auch viel stattfindet, also könnte dann sogar eventuell anstrengender sein als, ne, ich würde halt nie auch irgendwie, wenn ich mich vorstelle, würde ich halt nie meinen Beruf mit nennen. Oder sehr, sehr spät irgendwann. Witzigerweise fragen das Leute immer als erstes in Deutschland. Das ist die erste Frage, die Leute hier stellen. Und ich check's nicht.
Meine These dazu ist, also ja, die Beobachtung stimmt, ne? Also erlebe ich genauso. Meine Vermutung dazu ist, dass es vermeintlich ein einfaches, unproblematisches Thema ist, wo man halt schnell ein Gespräch starten kann. Das ist im Prinzip sozusagen das Äquivalent zum über Wetter reden.
Ja, aber du könntest auch über deine Hobbys reden. Also weißt du, die Frage ist ja ganz oft, was machst du?
Ja, aber dann
machst du. Oder oft, manchmal kommt auch die Frage, wer bist du? Und dann kommt als Antwort Nutzerrechteverwalter. Jetzt einfach, um ein Beispiel zu bleiben, oder irgendein anderer Beruf, den du kommst.
Ja,
also
ja,
wenn die Frage
klar.
kommt, was machst du, oder schlimmer eigentlich noch, wer bist du, dann ist es in Deutschland die erwartete Antwort ist, dass du sagst, welchen Beruf du hast.
Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, die These ist, dass es halt ein einfacher Gesprächseinstieg ist. Das wäre meine These dazu.
Ich glaube eher, meine These ist, dass für die meisten, oder für die Boomer auf jeden Fall, für die Xer glaube ich auch und ab dann immer weniger, der Beruf einfach auch die Identität ist.
Kann sein.
Zu einem sehr großen, daher dann auch vielleicht so dieses, die verweichlichte Jugend, wie was fällt denn ein, irgendwie was anderes machen zu wollen, als im Büro hocken und zu arbeiten. Weil wenn du ja nicht arbeitest, dann bist du ja niemand.
Ja. Ja, so geschockte und Gesichter, als Menschen gesagt haben, was willst du mit deinen Überstunden machen? Und darauf Menschen sagten, abfeiern und so. Und dann kam die Reaktion vom Chef irgendwie, ja, du kannst dich auch auszahlen. Nee, ich würde die gerne abfeiern.
Ja.
Aber du kannst dir die wirklich auch rauszahlen lassen.
Ja. Ja, du kannst sie auch deinem Unternehmen schenken.
Das ist ja die
willst
gängige
du die nicht
Praxis,
deinem Unternehmen
ja.
schenken? Die aber nicht immer freiwillig, ne? Also, die meisten sind ja einfach unbezahlt.
Ja, und das fiele mir zum Beispiel, also sorry, aber das fiele mir halt beim besten Willen nicht ein, ne? Hab ich erlebt, war ganz schlimm während des Studiums, so ein Nebenjob. Hab ich in der Westfalenhalle in Dortmund gearbeitet. Und da war es völlig normal, dass so wirklich die Leute, die am wenigsten verdienen von allen, so Leute in der Spülküche, so irgendwie 10-Stunden-Schicht ja. geschoben und danach darf man ja nicht mehr weitermachen. Also geht man sich ausstempeln und arbeitet dann noch 4 Stunden. Fiele mir nicht ein, echt nicht.
Ja, nee, null. Also woher ich das kenne, also auch wirklich mit so dem Ausstempeln, ist halt, also gut, mittlerweile Stempel, kenne ich Stempeln halt wirklich nur als digitalen Knopfdruck am Laptop. Aber sowas kenne ich halt dann tatsächlich nur von so Upper Middle Management aufwärts oder halt Beraterlingen. Und da denke ich mir halt fair, so, come on, ne? Da ist es halt, da arbeitest du halt eh nach Vertrauensarbeitszeit, wenn dann irgendwie auch mal, wenn du da mal einen Tag weg bist, dann bist du halt weg. Das sind dann andere Sphären, so, ne? Wenn du dann da deine.
Aber da stempelst du ja nicht aus.
Keine Ahnung, was dann die ganzen Bereiche.
Vertrauensarbeitszeit halt.
Kenne ich aus. Ja, aber ich kenne es aus super vielen Buden, dass sie dann trotzdem für alle, die nicht jetzt Vorstand sind, dann trotzdem eine Zeiterfassung haben und du dich dran halten musst, weil du die 10 Stunden und so regeln musst. Und dann sind die halt runtergelaufen, haben sich halt ausgestempelt und sind wieder hochgelaufen zum Weiterarbeiten. Aber da ist es mir halt, da finde ich es halt okay, diese Regeln außer Kraft zu setzen, weil du dann in Positionen bist, in denen du es halt freiwillig machst, weil du es machen willst und die entsprechend vergütet sind.
Und wo du halt sagst, dass der zweite Teil ist halt wichtig, ne? So habe ich auch ganz lange, solche Jobs habe ich auch gehabt und das war super, ne? Also so ein bisschen projektbasiert. Klar kommt dann mal so phasenweise auch viel Arbeit auf einen zu und wenn das halt vorbei ist, dann macht man halt mal 2 Wochen Urlaub auf Überstundenabbau. Okay. Na, kein Problem mit.
Ja.
Alles gut.
Genau. Aber halt, wenn du in der Spülküche irgendwo in der Westfalenhalle arbeitest, dann machst du das halt weder freiwillig noch für eine entsprechende Vergütung, noch wird das dann nachher irgendwie ausgeglichen oder honoriert. Und deswegen finde ich das dann immer sehr, weil diese Diskussion gibt es dann auch immer ab und so gab es dann auch irgendwann mal den Vorschlag, den 10-Stunden-Arbeitstag halt abzuschaffen.
Na, macht doch viel auch, sich auch gerade ja, wieder.
Warum
ne?
soll ich denn als... Ja, genau. Also es kommt immer wieder zirkulär wieder und dann kommen immer so die Beispiele, ja, das ist voll die gute Idee, damit dann der aufstrebende Bereichsleiter irgendwie nochmal ein bisschen mehr machen kann oder der Selbstständige, oder nicht mal Selbstständige, der Big Four Beraterling, der gerade auf dem Weg zum Partner ist, irgendwie damit der auch nochmal mehr machen kann oder damit du das Projekt fertig... Egal was, so diese Beispiele kommen dann immer und dann ist so, ja... Ey, wenn du mehr als 3 Gehirnzellen hast, findest du schon einen Weg, diese Regel zu umgehen. Geht ganz einfach. Meistens, du drückst auf den Knopf am Laptop, der auschecken ist und dann arbeitest du halt. So. Niemand wird dich stoppen. Aber es geht ja in der Regel dann eben um genau die Leute, die das dann nicht freiwillig machen. Ne, für die das dann nicht, das ist so, ja, ich beende noch irgendwie schnell das Projekt, damit die Deadline passt, damit der, wer auch immer dann gerade mein Vorgesetzter ist, mir irgendwie noch ein schönes Fleißsternchen gibt und ich dann irgendwie dann den tolleren Bonus oder die nächste Beförderung oder sonst irgendwas kriege. So, ey, mach. Ne? Aber gibt da halt auch viele Menschen, die das dann nicht so freiwillig machen, die dann nach Hause wollen.
Und wo es halt, genau, und wo es halt sozusagen, dass sie überhaupt 10 Stunden da sein müssen, schon ein strukturelles Versagen ist, beziehungsweise einfach klare Ausbeutung.
Ja.
Ja, stell halt mehr Leute ein.
Genau, weil meistens sind die für... Ja, oder schreib's dann so, gut, das ist dann auch irgendwie doof, weil jetzt klar unter der Prämisse, ne, man ist ja freiwillig im Job, die ja auch so zweifelhaft ist. Gerade je prekärer der Job, umso weniger freiwillig bist du da und umso weniger Verhandlungsmöglichkeit und Macht hast du. Aber ansonsten schreibst halt in den Vertrag, ne? Aber in den meisten Verträgen steht, du hast ja meistens so deine 40-Stunden-Woche, Stunden am Tag, dann regelmäßig 10 Stunden arbeiten musst, dann läuft strukturell was falsch, weil dann fehlen ein paar Leute, weil eigentlich würdest du ja nach 8 Stunden. Jetzt sind damit nicht Phasen gemeint, in denen halt einfach mal viel Kacke am Dampfen ist, was unvermeidbar ist. Ne? Wie du sagtest, ne? Bisschen projektbasiert, 2 Wochen vor der Deadline ist immer Stress und dann.
Genau, nee, das ist nicht das Thema, ne? Also
aber ja, das ist auch strukturell nicht änderbar, du kannst nicht mehr Leute dafür einstellen oder es wäre Quatsch.
Genau, aber wenn du halt so eine Grundlast in sagen wir, der Sachbearbeitung hast und du dafür hast du ausgerechnet, brauchst du 10 Leute, denkst dir aber, naja, ich spare mir 3, wir machen das mit 7, die arbeiten dann halt alle 12 Stunden am Tag anstatt 8, reden wir halt von Ausbeutung, ne?
Ja, dann hast du, und dann wird dann nochmal jemand krank oder ist im Urlaub und dann sind es nur 5.
Was ja auch ganz überraschend immer kommt, wenn dann Leute im Urlaub sind.
Und das checke ich dann auch nicht. Zum Glück sind das halt Sachen, die ich dann eher so aus dem Internet sehe. Aber wir haben es dann tatsächlich geschafft, irgendwie so die Leute zu brainwashen, dass sie, wenn sowas passiert, dann die Schuld bei denen sehen, die dann krank sind. Also weißt du, du hast diese Situation und diese Situation, du hast eine Abteilung, du bräuchtest eigentlich 10 Leute, es sind nur 8 da, alle laufen auf dem Zahnfleisch und jetzt ist jemand krank.
Ja, dann sind alle auf den Typ sauer, der krank
geht
ist.
Geht in Teilzeit. Genau, dann sind die auf den Typ, warum ist der jetzt krank, warum ist der jetzt krank? Ja, lass mal gucken, ob der wirklich irgendwie am Tropf im Koma hängt, weil wenn der gerade sitzen kann, dann kann er ja weiterarbeiten. Was soll denn das? Und das ist dann
so unfassbar, echt.
Da ist dann die Aufregung und niemand regt sich über den Boss auf, der nicht 2 Leute mehr eingestellt hat oder 4 oder wie viel auch immer es braucht. Seid wütend auf den.
Ganz, ganz genau das, ne? Und die einzige Maßnahme, die da hilft, ist halt nach 8 Stunden den Stift fallen lassen. Und nicht versuchen, das noch auszugleichen. Und das
scheint
aber auch keiner.
Was natürlich auch nicht immer so einfach ist, weil du natürlich auch genug Situationen hast, wo Druck, Angst macht, du hast selber Angst um den Job, weil du den brauchst. Du hast Arschloch-Chefs, die dann mit Repression drohen.
Und trotzdem ist es das Einzige, was dagegen hilft.
Also die richtig. Also es hilft danach natürlich nur, wenn es hinreichend viele machen. Also was auch hilft, ist, sich zu organisieren und eine Gewerkschaft zu gründen oder einer Gewerkschaft beizutreten, je nachdem, ob es die gibt. Ja, aber auch, ne, wenn ihr das nicht tut und in der Situation seid, dann verurteilen wir das nicht, weil das natürlich nicht immer so einfach ist, sowas durchzusetzen.
Aus absolut.
Ganz diversen Gründen. Je prekärer die Arbeitssituation, umso schwieriger, weil umso leichter wirst du eventuell rausgeworfen. Und damit herzlich willkommen zur Erzähltorpide, eurem linksradikalen.
Möchtest du damit jetzt einen Themenwechsel machen?
Ja, habe ich gedacht, aber ich wollte dann auch noch sagen, also wir müssen ja linksradikal sein, weil wenn man sich für, ich meine, wenn die CDU links ist mittlerweile, ne, das Konsens, ne? CDU ist links.
Ja, habe ich auch schon auf Reddit gelesen, ja.
Dann sind ja wirklich Menschen, die sich für Arbeitnehmerrechte einsetzen. Die müssen ja links mindestens Kommunisten sein.
Mit Arbeitnehmern meinst du Aufsichtsräte und so, ne? Nur um die Terminologie klar zu kriegen.
Ja, das sind auch Arbeitnehmer. Aufsichtsräte. Also auch, die gehören da auch zu der Gruppe der Arbeitnehmer.
Ich glaube, das
aber
ist
nicht nur Aufsichtsräte sind Arbeitnehmer.
Das ist Friedrichs Verständnis von was ist ein Arbeitnehmer? Aufsichtsräte.
Ja. Ja, für jemanden, der immer Höchstleistung erwartet, produziert er ganz schön viele Tiefstwerte. Naja.
Absolut.
Ja, so ist das halt, wenn man ohne irgendeine Trainee-Position halt direkt, ne, meint, den Babbo machen zu können.
Gut, das haben wir mit 22 alle gedacht. Aber,
ja, aber der ist keine 22 mehr, ne?
Schon ziemlich lange nicht mehr, ist aber daraus nie rausgekommen.
Es gibt so ein herrliches Video, da wird Friedrich Merz von, ich glaube, es sind vielleicht Grundschüler, oder entweder in der Grundschule oder im Kindergarten. Und dann ist da so ein kleines Mädchen, das sie dann, das war vor der Kanzlerwahl, befragt. Und dann meinte sie, ja, aber du warst ja nie irgendwie in der Regierung, ne? Du warst auch nie irgendwo Bürgermeister. Warum glaubst du, dass du jetzt Bundeskanzler sein kannst?
Was hat er gesagt?
Das weiß ich nicht. Ja, Black was Rock. Friedrich Merz halt so sagt. Ist zu ihr hingegangen, hat ihr den Lolli weggenommen und ihr eine Ohrfeige verpasst.
Und sie abgeschoben, so. Und später erst festgestellt, dass sie gar keine Ausländerin ist.
Ja, aber genau. Aber dann war ja auch schon zu spät.
Ja. Genau. Ist ja dann das Problem der Botschaft in Afghanistan oder so. So, nachdem wir jetzt die erste halbe Stunde damit rumgebracht haben, die Welt erst zu verbessern und uns dann über sie zu beschweren, so fasse ich das Gespräch mal zusammen. Mhm. Wollen wir mal hier so Geschichte machen und du erzählst mal, wo wir in der Story so stehen?
Oh, ja.
Ist jetzt wie Urlaub von
also
Kollegen,
viel zu meiner
total
Verteidigung,
überraschend.
Das ist ewig her. Was fällt dir überhaupt ein, Urlaub zu haben? Es ist auch ewig her.
2 Wochen, Mann, 2 Wochen.
2 Wochen, richtig. Also, unsere allseits geliebte Crew, die viele verschiedene Dinge macht, die ist jetzt dahin gefahren, wo dieser Strom kaputt gegangen ist, ne, in dieses System, was da dann verloren gegangen ist. Und dann haben die festgestellt, oh, da ist gar nicht alles irgendwie kaputt, sondern da sind irgendwie noch Leute, was überraschend ist. Und die haben sie irgendwie auch kennengelernt, aber die sind so ein bisschen seltsam geworden. Also die sehen so ein bisschen anders aus, die haben sich so ein bisschen entevolutioniert. Ja, das ist so. Also die tun da halt jetzt Dinge.
Genau, genau.
Und ich glaube, es kam noch irgendjemand Drittes dann da hinzu.
Genau, genau. Da gibt's dann, da ist ein Schiff hinzugekommen. Sie haben außerdem ein antikes Schiff gefunden, auf dem hängt jetzt Mars mit drei anderen rum. Und wir haben die aber in diesem System erstmal zurückgelassen und haben uns dann zugewandt der Situation rund um Nadeshda Moapetan. Ne? Die sitzt ja im Knast als Staatsverräterin und Attentäterin und irgendwie quasi Terroristin.
Stimmt, die ist geflüchtet, ne? Die ist auch noch geflüchtet.
Genau, die wurde befreit, also und wird jetzt allgemein für tot gehalten, ist sie aber nicht. Und dann hatten wir in der letzten Folge die Situation, dass ich 10 Minuten lang versucht habe, dir zu erzählen, wie sie aufwacht und du beständig irgendwie mit anderen Themen gekommen bist, weswegen ich das aufgegeben habe. Und das ist die Stelle, da will ich jetzt wieder einsteigen.
Mhm.
Denn sie ist jetzt, also ne, kurz nochmal Recap.
Habe ich dir schon mal diese Geschichte erzählt von dem Urlaub, als ich da letztens, Spaß.
Ja, pretty much so. Schön, dass du das nochmal darstellst, wie das letzte Folge gelaufen ist. Besonders gut für diejenigen, die das irgendwie gerade am Stück hören. Die fühlen sich jetzt sehr abgeholt. Genau, sie wurde und halt...
für alle, die neu einschalten, damit ihr das Konzept versteht.
Steht im Klappentext.
Niemand liest die Klappentexte.
Wahrscheinlich hast du recht. Genau, also Nadeshda ist ohnmächtig geworden bei dem Befreiungsversuch und wundert sich deswegen jetzt, als sie aufwacht, auf dem Fünfer ihrer Mutter darüber, dass sie in das Gesicht ihrer Mutter starrt. Die sitzt nämlich bei ihr auf dem Bett und starrt sie an.
Auf dem was? Auf dem Fünfer?
Das
was ist ein Fünfer?
Fünfer und Zehner sind die Beschreibungen für Standard-Raumschiffgrößen in diesem Universum. Die Zahl 5 und 10 bezieht sich auf die Jahresanzahl, die das Schiff in der Lage ist, die eigene Crew zu versorgen. Und das ist im Prinzip nur was, also es gibt das halt als Fracht, also als offizielles Schiff, das irgendwie quasi Gewinne erwirtschaftet. Und wenn man jetzt sagt, man hat einen privaten Fünfer, dann ist das so wie, ich habe eine 130 Meter Luxusjacht für mich alleine, weil ich quasi leer bin.
Mhm.
Und die Mutter wohnt halt auf diesem Ding, ne? Die wohnt eigentlich nicht auf irgendwelchen Raumstationen wo vor Ort, sondern die wohnt halt auf diesem Teil. Es wird auch lustig beschrieben, ne? Okay. Also die hat auf diesem Ding irgendwie Kabinen für 300 ihrer engsten Gäste, so nach engsten Freunde, um die als Gäste aufzunehmen. Und davon stehen aber immer 290 leer. Also richtig guter Einsatz von produktiv.
Jeder Gast, also nicht, also du meinst, da hat jeder ihrer 300 besten Freunde, hat dort sein eigenes Zimmer.
Oder könnte das haben, wenn sie das wollte. Also ist jetzt nicht so, dass sie das für einzelne Kabinen für einzelne Personen frei hält, außer vielleicht jetzt für die engste Familie, so wie
Kiva. Ach so, Kiva das so. Dachte ich.
Nee, das, aber sie hätte
Ach so, ich dachte jetzt für alle, die da.
Dass, sie hätte die Möglichkeit, das zu tun.
Finde ich jetzt schon ein bisschen, weiß nicht, bürgerlich, dass man jetzt 300, gut 300 Kabinen ist halt schon okay, aber dass jetzt nicht jeder der 300 besten Freunde seine eigene hat.
Ja, ist ein bisschen schäbig, ne?
Ja, also weiß ich nicht. Also dafür, dass sie immer so viel Wind machen, wie reich und mächtig die sind, finde ich das schon ein bisschen...
Ja, da bist du ja alle
ich meine, wahrscheinlich prallt die auch damit, dass sie ein... Die erzählt ja auch, dass sie einen Fünfer hat, ne? Weißt du, dann hockt die halt alleine auf dem Schiff da rum. Ja klar, dann reichen auch irgendwie 10 Dosen Ravioli für 5 Jahre. Ja, cool. So kann man dann ja auch die Versorgungszeit verlängern, ne? Und sagen, mein Schiff ist viel krasser als das der anderen, wenn einfach keine Leute drauf sind.
Ja, auf jeden Fall. Nee, ich wollte eine Kurve zu Mandani und den Menschen, der Menschentext und so machen, aber das können sich jetzt alle selber denken. Aber Steuermittel sind in diesem Universum hier ja auch kein Problem. Genau, so, sie wacht jetzt auf, starrt ins Gesicht ihrer Mutter, ne? Die Mutter merkt, dass sie aufgewacht ist. Und was tut die als allererstes? Sie schlägt sie. Also, und nicht Ohrfeige, sondern...
Das habe ich mir original gedacht gerade. Ich habe original gedacht, achso, ich habe Schelle. Das war mein erster Gedanke. So,
nee, schon so Faustauge. Und nachdem das eine Auge blau ist, macht sie es nochmal okay, mit dem anderen Auge.
Okay, die ist ein bisschen krasser drauf, als ich jetzt. Na gut.
Hast du auch eine These, warum sie haut?
Weil sie versagt hat.
Das ist nicht schlecht. Das ist der quasi der zweite Grund. Der erste Grund ist, weil sie ihren Bruder umgebracht hat. Ne? Also der ist ja umgekommen, als sie die Attentat auf die Imperatox gemacht hat. Und dafür gibt es den ersten Schlag. Und der zweite Schlag ist dafür, dass sie sich hat erwischen lassen. Und
ja, das, ja.
Und ne, die, dann merken wir auch sehr schnell, wie die Beziehung zwischen den beiden ist. Also sie ist, Nadja ist jetzt so semi überrascht davon, als ihr das dann erklärt wird, warum sieht sie das im Prinzip auch ein, ja. Und dann verfällt die Mutter aber in so einen Rant, ne, und sagt halt irgendwie, was war das überhaupt alles für ein blödsinniger Plan mit hier eurer kleinen, eurem kleinen Revolutionsversuch auf Ende und der ganzen Scheiße. Ist das hier wegen dieser Stromkacke, von der Imperatox die ganze Zeit labert? So dieser ganze Mist, ne. Also sie hat im Prinzip die Pläne ihrer Kinder gekannt. Ist aber nicht so richtig eingeschritten, ne? Weil man muss ja auch mal so ein bisschen Platz für die jüngere Generation machen und die dürfen ja auch ihren Schabernack treiben und so. Aber jetzt, wo das alles in die Binsen gegangen ist.
Sehr progressiv.
Ja, jetzt, wo das alles in die Binsen gegangen ist und sie gezwungen wurde, hier irgendwie selber aktiv zu werden, findet sie das natürlich alles scheiße.
Immer diese faulen alten Generationen, immer wenn die selbst was tun müssen, werden die böse.
Da habe ich jetzt einen voll lustigen Reddit-Thread irgendwie gelesen und da waren sich auch alle einig. Also laut diesen Threads arbeitet kein Deutscher in einem deutschen Unternehmen, sondern das machen alles die junge Ausländer. Und Deutsche zeichnen sich vor allen Dingen durch Inkompetenz und Faulheit aus, habe ich in diesem Thread erfahren.
Okay, und Ausländer nicht. Also ich dachte, Ausländer sind die, die faul sind und inkompetent. Hä?
Das hängt davon ab, wen du fragst. Ja, also Ausländer sind ja, das ist jetzt, also Zitat CDU, Ausländer sind faul und ungebildet und sind deswegen eine besondere Gefahr, weil sie uns die Arbeitsplätze wegnehmen.
Ja.
Zitat CDU, ja, Ende.
Okay. Und unsere Frauen.
Ah ja, stimmt. Das ist mehr AfD, glaube ich.
Und die Frauen nehmen sie uns auch weg.
Ja, wie denn, wie jeder weiß, Frauen werden zugeteilt.
Tja.
Und sind dann halt so eine Sache, die man besitzt.
Ja, das ist, ja. Ist irgendwo geregelt, Paragraph 322 BGB oder so. Bewegliche
Güter. Sollte unser Sarkasmus an dieser Stelle nicht deutlich werden, ja? Das ist Sarkasmus, weil Konservative so eine Scheiße wirklich von sich geben.
Ja, übrigens finde ich es, weil du gerade meintest, ne, das eine sagt die CDU, das andere sagt die AfD. Spätestens seit deren Türkis-Rebranding weiß man auch nicht mehr so genau.
Ja, die Grenzen sind da fließend, so genau, auf jeden Fall.
Ne, wer, ja, Absicht? Naja, wir wissen es nicht.
Ja, bist du noch besorgter Bürger oder schon Faschist? Wer weiß das schon? Wie gesagt, Teilmengen.
Die Grenze ist fließend.
Ja.
Die Grenze ist fließend. Ja, wie kamen wir jetzt drauf?
Wegen des Verhaltens der Mutter.
Wie kamen wir jetzt auf Frauen, die zugeteilt werden? Ah ja, genau, ja. Und da ist ja, und die Ausländer, also jetzt sind jetzt die Deutschen sind jetzt faul und inkompetent und die Ausländer arbeiten alle bei deutschen Firmen.
Ja.
Wo arbeiten die Deutschen?
Auch in denselben Firmen, aber die arbeiten
sind die jetzt
nicht.
Alle
deswegen
arbeitslos?
Deswegen müssen die Ausländer laut diesem Thread die Deutschen carryen.
Ja. Bio-Ausländer oder Pass-Ausländer?
Wurde nicht spezifiziert.
Ach so. Aber ist doch voll wichtig.
Wurde nicht spezifiziert. Kann ich dir nicht sagen.
Okay, ja, schade. Ja, muss man ja wissen, ob das jetzt richtige Ausländer sind oder nur so Pseudo-Ausländer.
Was war der Unterschied nochmal? Du willst doch ja sagen, ob sie dunkle Haut haben oder nicht.
Und Bio-Ausländer? Nee, also ist ja andersrum ja meistens. Ist ja bei Deutsch, du hast ja Deutsche, also das Bio-Deutsche oder du hast Pass-Deutsche. So richtig trennscharf. Weiß ich nicht. Also vielleicht ist ja die Frage, ob dann das nicht die jetzt dann arbeiten, ob die sich nicht halt haben Turbo ausländern lassen. Und ich weiß es doch nicht.
Ja, ich auch nicht. Ich wollte nur sagen, dass es auch diesen Thread gab und ich würde irgendwie keine dachte, ich bin in der verkehrten Welt und keine Ahnung, was sie da erzählt.
Ja, aber ich finde es halt lustig. Das ist halt einfach, im Ergebnis kommen die zu einem anderen, aber die Prämissen sind die gleichen.
Ja, ja. Eine Gruppe beschwert sich über die andere und keine davon sind Milliardäre.
Hm, ja.
Warum sollte man sich um
die Kuh
streiten?
Aber sind.
Ja, ja, schöne Überleitung. Ja, so, genau. Und die ist jetzt, also die ist halt jetzt angepisst, weil sie was tun muss, weil die Pläne ihrer Kinder alle gescheitert sind. Außerdem ist sie immer noch sauer, weil sie ja schon seit Dekaden daran arbeitet, ihre Familie zur Familie der Imperatox zu machen. Und sie ist immer noch gefrustet darüber, dass Nadeshda nicht hier den echten Thronfolger hat heiraten können.
Mhm.
Und dann meint Nadeshda so, jetzt spiel dir mal keine Scheiße vor, du hast den doch umbringen lassen. Das leugnet sie auch nicht. Also jetzt lernen wir auch zum ersten Mal, dass der nicht bei einem Unfall gestorben ist. Oder also, dass der Unfall kein Unfall war, bei dem der gestorben ist. Sondern das Problem war, und das ist jetzt eine neue Information, dass der Bruder der gegenwärtigen Imperatok sich irgendwann die Sache mit der Heirat mit Nadeshda mal anders überlegt hatte. Das ist aber nicht allgemein bekannt. Und bevor er das allgemein bekannt machen konnte, ist er halt versehentlich bei seinem Autorennen gestorben.
Ja, und das wissen wir
ja. Ja, und jetzt halt wird diese ganze Situation, weil die Moabitans haben ja die ganze Zeit darauf gedrungen, na, wir hatten einen Deal, wir wollten hier deinen Bruder heiraten, jetzt musst du einen von uns heiraten, ne? Das macht das Ganze jetzt noch perfider. Also, was wir jetzt in diesem Zusammenhang lernen, ist, dass die Kinder quasi so scheiße sind, wie sie sind, weil sie das von ihrer Mutter vorgelebt bekommen haben. Und dementsprechend passt auch der aktuelle Plan rein, den die Mutter so hat. Nämlich, die will immer noch, dass eins ihrer Kinder, und mit eins ihrer Kinder meint sie Nadeshda, weil einer ist tot, der andere ist auf Ende gestrandet, Imperatox wird oder in die Imperatox-Familie einheiratet. Das geht aber mit der aktuellen Imperatox jetzt anscheinend nicht mehr. Das heißt, man braucht einen anderen Imperatox. Und zu diesem Zwecke hat sich die Gräfin...
Also jetzt nur um zu fragen, Frage an der Stelle. Also so Frauen, die Frauen heiraten, ist okay in der Welt.
Ja, das wäre total okay, ja.
Okay. Also auch für so jemanden wie die Boomer-Mutter, die...
Ja, das wäre völlig okay. Also ich habe das nicht erzählt. Ja. Das ist tatsächlich auch etwas, wo ein Gedanke, mit dem die aktuelle Imperatorskurs gespielt hat, als es darum ging, welchen Moabitan sie heiratet, ob sie nicht lieber Nadeshda nehmen soll. Das ist völlig in Ordnung.
Nee, war jetzt nur dann auch, wie das dann die älteren Generationen und so. Also das ist jetzt generationenübergreifend nur völlig...
Ja, das ist okay. Das
normal.
Ja, das ist okay, normal.
Und ja, das,
ich meine, man hat ja dann zwar noch so Herausforderungen, dass man bei zwei Frauen halt irgendwo noch Genmaterial für einen Nachfolger herkriegen muss. Das lässt sich aber technologisch lösen. Ne?
Das lässt sich ja.
Insofern alles super unproblematisch.
Ja, der spawnt halt irgendwie. Nö, aber ging ja auch eher so um die... Ja, weil ja vieles auch so nah dran ist an, wie es bei uns halt läuft. Ne? Also wenn du dann sagst, hier erzählst du was von perfiden Plänen und irgendwie die Kinder sollen da in irgendeine Familie rein heiraten, und dann denkt man sich so, ja, das ist ja so, wie heiraten eigentlich bis jetzt funktioniert, wenn du mächtig genug bist.
Basically, ja.
Ist ja jetzt, ja, für so die Normalsterblichen irgendwie...
Noch
nicht
nie
mehr
eine
so,
Rolle gespielt hat. Oder ja, das stimmt nicht nie, aber also hat da mal mehr eine Rolle gespielt. Aber ja, sowas gibt es ja nach wie vor, dass irgendwie wichtige Familien untereinander einheiraten und es dann zu Firmenfusionen kommt und so.
Ja. Genau, das machen die halt jetzt.
Ja, aber das quasi.
Aber ist halt praktisch, wenn du jetzt nicht auf dieses Heteronormative beschränkt bist bei denen, weil sonst hätte ja jetzt die Mutter hier von Dingsbums halt ein Problem, ne?
Ja, aber mit der aktuellen Imperatox geht das eh nicht, weil die kann sie jetzt nicht mehr leiden. Ne? Die hatten ja ihre kleine, sehr freundliche Auseinandersetzung. Und der Plan ist jetzt schon, die loszuwerden.
Ja, dann können die ja trotzdem rein heiraten.
Ja, aber...
Ach so, die...
Die muss weg, ne?
Okay.
Also, und der Plan, den die Gräfin jetzt schon verfolgt und auch schon erste Gespräche geführt hat und so, ist, dass Nadeshda irgendeinen der Wu-Cousins, also irgendeinen Cousin der aktuellen Imperatox aus der Familie der Wu heiratet, und dann muss Greyland abgesetzt werden, ne? Also da wird jetzt noch nicht spezifiziert, wie genau, also sie könnte A, abdanken, weil sie starb, sie könnte B, aber auch einfach irgendwie abgesetzt werden, weil alle sagen, geh weg, ne? Also das ist jetzt noch unklar, aber auf jeden Fall soll die weg. Und dann soll der Cousin, der in den Nadeshda geheiratet hat, halt quasi der neue Imperator werden. Das ist jetzt schon so der Plan.
Ja, was hat die jetzt davon? Also,
was die Gräfin,
also warum ist das gut?
Ja, die denkt halt dynastisch, ne? Die will
ja,
halt,
oder die Familie, also.
Die will halt, dass ihre Enkel dann all die Monopole, die jetzt die Imperator hat, halt dann haben. Das ist so ein dynastischer Gedanke.
Weil die Enkel werden dann Imperatox. Okay, ja, verstanden.
Das ist ja etwas, was uns jetzt in unserer Realität eher fern liegt, solche Gedanken, aber das ist, worum es eher hier geht. Und tatsächlich, weil es anscheinend schwierig ist, also weil es nicht gut funktioniert, scheidet jetzt das Töten der Imperatox so ein bisschen aus. Also der Plan ist jetzt schon eher, so eine Lösung zu finden, dass sie halt zurücktreten muss oder halt rausgekegelt wird auf legale Weise. Und sie hat sich da echt keine Klarheit kleinen Bröckchen hingelegt, die sie da umsetzen will. Also ihr Teilschritt 1, ne, also so Phase 1, die sie einleiten will, ist ein Schisma der Kirche zu verursachen, indem sie halt genug Bischöfe etc. auf ihre Seite bringt, die dann sagen, nee, hier das mit dieser Prophezeiung, was jetzt die komische Troller hier gemacht hat, das ist irgendwie nicht okay. Da hatten wir ja ausführlich drüber gesprochen, dass die Kirche das nur zähneknirschend akzeptiert hat. Und du bist jetzt auf gar keinen Fall mehr irgendwie Oberhaupt in der Kirche und bei der Gelegenheit kannst du auch gleich als Imperator treten. Das ist jetzt vom Teilschritt 1 vom Plan. Und Nadeshas Job bei der ganzen Sache ist tatsächlich einfach nur, sich heiraten zu lassen. Und das ist auch total lustigerweise Nadeshas größtes Problem mit diesem Plan. Also sie hat kein Problem damit, über Leichen zu gehen, das komplette politische System der Interdependenz umzustürzen und all das zu tun. Das ist alles okay, aber nicht mit so einer passiven Rolle. Die will schon einen aktiven Part haben.
Okay, ja, das ist...
Das war ein sehr zögerliches Okay. Ist das wahrscheinlich etwas, was dir nicht so ganz verständlich ist, ne?
Ja, aber auch nur, weil sie sagt, ich will einen aktiven Part haben.
Naja, schon klar, dass das das Problem damit ist.
Naja, also ich habe jetzt auch kein Problem damit, das gesamte politische System da, wo ich lebe, über den Haufen zu werfen, um daraus unermessliche Reichtümer für mich zu schöpfen. Das wäre schon okay. Aber wenn ich dann die Wahl habe zwischen, ich muss da was für tun oder ich muss da nichts für tun, ist halt, ja, sorry, das Nicht-Tun schon besser.
Damit haben wir jetzt zu unserem Gespräch am Anfang einen schönen Bogen geschlagen.
Ja, genau, ja.
Wie eben gesagt, ne,
es liegt nicht daran, halt dass ich grundsätzlich faul bin. Nein, ja, es liegt nicht daran, dass ich grundsätzlich faul bin, was ich durchaus sehr, sehr sein kann. Ich mache ja schon auch Dinge. Es liegt an meiner sehr stark internalisierten Abneigung gegen Erwerbsarbeit. Ich glaube, das ist das Problem.
Ja, aber es beschränkt sich ja nicht darauf. Also, ich meine, das ist ja auch eigentlich der Punkt, wo wir uns immer treffen. Dieser alte 90er-Jahres-Spruch, work smarter, not harder, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Warum soll ich einen riesigen Aufwand beschreiben, wenn ich mit einer irgendwie, wenn ich das auch automatisieren kann, jetzt mal so als Beispiel. Warum sollte ich die ganzen Tag Texte abtippen, wenn ich 20 Euro ausgeben kann und die KI macht das die ganze Zeit und ich trinke halt den ganzen Tag Kaffee. Macht keinen Sinn.
Ja, richtig. Ja, oder es ist mir halt egal, ob die Texte abgetippt sind oder nicht. Ich trinke halt den ganzen Tag Kaffee.
Ja, das Ergebnis ist ja schon gefordert. Das musst du ja schon bringen. Sonst kommt ja einer und stört dich beim Kaffee trinken.
Ja.
Also irgendwann. Theoretisch.
Ja, ist halt. Ja, okay, ja. wir sind halt schon im Konzernumfeld. Da.
Ja, irgendwann merkt das schon einer, dass keine Texte abgetippt werden. Und wenn es die Innenrevision 3 Jahre später ist.
Ja, wenn Texte abtippen deine Aufgabe, aber gibt dir jetzt genug Job Descriptions, die ja tatsächlich, naja, vertiefen wir das nicht allzu sehr. Ja, es wird irgendwann auffallen. Ich behaupte, es könnte ziemlich lange gut gehen in so einem Konzernumfeld. Also ich glaube, man könnte da relativ gut fake it till you make it, ohne das jemals zu maken.
Ja, geht eine Weile gut, das stimmt. So, was jetzt auch eine Weile gut geht, ist diese Verschwörung dieser Gräfe, ne? Und irgendwie 2 Tage fast forward. Es kommt jetzt also zu so einem Treffen zwischen 2 der Wu-Cousins und der Gräfin und Nadeshda. So, und da ist jetzt einer dabei, der den ganzen Plan hat von den Wu-Cousins, der setzt sich mit der Gräfin zusammen und die sind ganz hektisch am Pläne schmieden und Dinge klären und quasi Zeug machen. Und der andere, der auch nur quasi den Job hat, zu heiraten, zusammen mit der Nadeshda, die haben halt nichts zu tun und die verziehen sich jetzt, ne, gehen das Schiff besichtigen. Das sind, ich führe die Namen ein, auch wenn wir sie eigentlich nicht wirklich brauchen, das sind Dera und Yasin Wu. Und Yasin ist jetzt der, mit dem sie sich jetzt verzieht. Und der muss erstmal noch, bevor er jetzt quasi auf die Frau, die er jetzt heiraten soll, irgendwie offen zugehen kann, so ein kleines Thema aus dem Weg räumen. Er war nämlich der Auftraggeber für den Attentatsversuch im Gefängnis auf sie. Und dafür entschuldigt er sich jetzt in einer total lustigen Form. Ne? Er sagt so, ja, also tut mir leid, dass eine meiner Angestellten da so ein bisschen Stress verursacht hat. Und sie wischt das so total leicht weg und sagt, naja, glücklicherweise war deine Angestellte inkompetent. Naja, tut er doch, was soll's. Ne? Vergeben, naja. Vergessen.
So ist das im Leben.
Und weil sie jetzt nichts zu tun haben und das Schiff auch ganz...
Und dann muss irgendjemand sagen... es muss dann immer in so einer Situation man sagen, ja, das ist nichts Persönliches, es war nur geschäftlich.
Ja, genau. Nimm das nicht persönlich, es ist rein professionell gewesen. Ja, ja.
Ja, so, ja.
Ja, natürlich nehme ich das persönlich, du Arsch.
Was versucht mich umzubringen? Also ich bin ja echt gut darin, geschäftliche oder professionelle Dinge nicht persönlich zu nehmen. Was aber auch daran liegt, dass Gefahr in meinem Job umgebracht zu werden, relativ gering.
Ja, musst du. Ja, es sei denn, wir kommen nochmal auf unseren Plan zurück, dass Mordversuche Sonderurlaub erzeugen. Das hatten wir ja auch mal debattiert irgendwann.
Ja. Ja, richtig. Aber dann steckst du ja mit dem Mörder unter einer Decke.
Ja, das ist jetzt, also dieser Satz fällt jetzt in diesem Zusammenhang da nicht. Der Satz, der sich bei denen anschließt und tatsächlich, ich weiß nicht, was der Autor sich gedacht hat, ja. Also literally der Satz, der da fällt, ist, warum liegt ja eigentlich Stroh und dann poppen die. Die Herleitung, wie es jetzt zu diesem Geschlechtsverkehr kommt, ist faktisch gleich null. Es wird dann im Anschluss irgendwie versucht zu rechtfertigen, ja, die waren beide gestresst irgendwie.
Aber nichts zu tun.
Ja, langweilig, genau, vielleicht ist es wirklich einfach
die
das.
Die haben ja nichts zu tun, die müssen irgendwie heiraten. Kann man ja mal machen. Außerdem braucht man da einen Grund für? Ist das jetzt...
Naja, irgendwie ja. So eine, also Grund jetzt nicht unbedingt, aber ich würde mir halt von so einem Autor an der Stelle schon irgendwie eine Herleitung wünschen, die mehr ist als, warum liegt hier eigentlich Stroh?
Ja, weil du jetzt irgendwie Vorspiel brauchst oder was da jetzt...
Ich überlege, wie ich das also, formuliere.
Was ist die Intention? Also gibt's... Ja, ja. Also ich glaube, das ist jetzt einfach so eine...
Na, wenigstens so ein Satzwechsel wie, wir haben jetzt langweilig, was hältst du von Sex? Ne? Aber nicht mal das passiert.
Okay. Gibt es einen späteren Grund, warum die kopulieren?
Nein. Spielt überhaupt keine Rolle. Ist völlig unbedeutend. Okay, ich weiß nicht, warum der Autor das eingebaut hat.
Hat er es dann wenigstens so beschrieben, dass es irgendwie unterhaltsam ist?
Nein.
Aber dann hat es ja auch einen Zweck.
Nein, hat er nicht.
Also es ist einfach nur dann, okay, die haben jetzt Geschlechtsverkehr. Das ist die Beschreibung.
Ja, basically, genau. Und dann irgendwie danach unterhalten sie sich noch ein bisschen kurz und sagen beide irgendwie, danke, habe ich jetzt gebraucht, wird laufen mit der Ehe. Völlig sinnbefreit. Wenn
da wirklich niemand was. Ja, dann kann man es lassen.
Wenn er wirklich wenigstens noch so eine Seite irgendwie Sexbeschreibung gekommen wäre, okay, dann hätte ich auch noch irgendwie verstanden,
ja,
warum.
Ja,
sag aber
ich ja, mein ich ja, ne?
Nee, findet nicht statt.
Könnte man auch für sich was rausziehen aus dem Ganzen. Das sind ja die zwei Gründe, warum du Sexszenen in Büchern, Filmen, sonst irgendwas. Ne? Entweder um Fanservice halt oder weil es zu irgendeiner Beziehungsdynamik beiträgt in irgendeiner Form.
Ja.
Wenn es weder noch ist, dann kann man es auch weglassen.
Ja, naja, und die kommen jetzt halt, ne, also deren Logik ist jetzt hier halt, okay, Sex hat geklappt, ne, also so rein mechanisch quasi, dann wird das mit der Ehe klappen und wenn das mit der Ehe klappt, dann wird das mit dem Imperatux und Imperatorzox klappen.
Hä? Was? Ja, was ist das denn für eine Herleitung?
I don't know. Ich muss ja auch einfach, also ne, der Autor macht sonst wirklich einen guten Job an vielen Stellen.
Ja.
Den Teil hier verstehe
aber
ich
da
null.
Nicht. Also ich habe viele Fragen. Also Frage 1 ist erstmal, das sind ja zwei relativ junge Menschen, die da
ja
aufeinander getroffen sind. Ineinander getroffen.
Ja, so Ende 20, ja.
Ja. Das heißt, die Frage nach der mechanischen Fähigkeit, den Liebesakt zu vollführen, stellt sich ja jetzt nicht.
Ja, weiß ich nicht.
Wenn die jetzt 85
halt nicht
wären.
Oder so, oder keine Ahnung, der
ja,
Winkel
aber
stimmt
wenn
nicht,
du,
oder...
Wenn man jetzt halt, ja, aber wenn man dann, ne, wenn man, wie man im Pott sagen würde, was muss, das muss, und dann geht er schon irgendwie. Also wenn jetzt davon, ne, wenn du jetzt einen Thronfolger bräuchtest, ne, weil die das sonst nicht funktioniert, so, das würdest du schon irgendwie hinkriegen, so rein mechanisch. Was das darüber aussagt, Ehe funktioniert,
I don't know.
Halt auch sehr wild.
Ja.
Also insbesondere, weil die Aussage nicht war, ah ja, das war halt so ein bombastisches Erlebnis, dass wir egal welche Differenzen uns trennen könnten, das trotzdem irgendwie funktionieren machen können, weil es so unfassbar gut war. Sondern es war ja einfach nur, es hat mechanisch funktioniert. Sehe ich nicht, wie das eine Ehe dann trägt. Und warum man dann Imperatox werden, ich verstehe es nicht.
Ich auch nicht. Ich kann deine Fragen nicht beantworten. Es war aber, also diese ganze Szene fällt so komplett aus dem Rahmen dieses Buches, dass ich sie halt nicht unter den Tisch fallen lassen konnte, sondern genau diesen Frustmoment, den man beim Lesen der Geschichte hat, den musste ich hier teilen. Ne? Das ist so, hä? Was ist denn da jetzt kaputt gegangen, lieber Autor? Was denken Autor, können wir hier nur sagen. Flasche leer.
Vielleicht hat der Verlag gesagt,
mach mal Sex.
Muss irgendwie drin sein. Keine Ahnung, was der für ein Knebelvertrag.
Ja, es ist jetzt dann auch irgendwie in diesem Buch schon die dritte Sexszene, ne? Also es gibt irgendwie Marsch und Imperatox. Dann hat
Kiva Lagos. Ja, die haben ja Sinn gemacht.
Kiva Lagos hat nochmal Sex mit ihrer Leibwächterin. Das hat auch Sinn gemacht. Und dann dachte sich, na gut, muss noch eine her. Die hat keinen Sinn gemacht.
Naja. Deswegen war ja auch die Frage, ob es noch an irgendeiner Stelle eine Relevanz hat, irgendwie hätte ja sein. Aber da du das ganze Buch gelesen hast und vermutlich auch die Folgeteile, wissen wir, dass es das nicht tut.
Nee, also ist wirklich nicht, also ich kann das auch vorwegnehmen, diese ganze Verschwörung wird so nicht stattfinden. Also es ist alles, es ist ein Ablenkungsmanöver des Autoren, ist aber ja auch nicht sonderlich lange trägt. Also als Lektor hätte ich das komplett rausgestrichen.
Wie sehen wir zeitlich aus gerade?
Wir sehen so aus, dass, weil es auch inhaltlich jetzt Zeit wäre, wieder einen Sprung zu einer anderen Person zu machen, nämlich Kiva Lagos. Das macht aber auch zeitlich keinen Sinn mehr. Deswegen machen wir das nächste Woche und sind dann damit für heute durch.
Ja, das ist, wir haben nicht so viel, das ist gut für mich, ne? Ich brauche dann nicht so viel zusammenzufassen nächste Woche.
Ja, und er fangt nicht wieder bei den Strömen an. Nächste Woche.
Ja, aber ich muss ja irgendwie so ein bisschen Zeit dann rumkriegen mit der Zusammenfassung. Ich kann ja nicht aber sagen, ja, was ist passiert?
Sinnlose Vögelei.
Es wurde Liebe gemacht. Der
wurde verprügelt. Mutter anstrengend. Das wäre eigentlich eine gute, hinreichende Zusammenfassung meiner Welt.
Klippe ich mir die raus für nächste Woche.
Alles klar. Haust drin, haut ihr rin, liebe Hörries. Wir hören uns nächste Woche und gucken uns an, was Kiva so tut.
Ja, haut ihr rein, alle. Und vielleicht auch noch andere Leute. Ich weiß es nicht, weil ich ja nicht weiß, wie es... Ich weiß nur, dass wir uns Kiva angucken, aber auch vielleicht andere Dinge.
Vielleicht. Dann macht's gut, bye bye, ciao.
Bleibt gespannt und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Schreib uns eine liebe Nachricht oder Rezension, deine Wertschätzung treibt die Erzählturbine an.